Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Frauen wurden in der Malerei lange Zeit übersehen, das wissen wir heute. Gerade widmet sich eine Ausstellung in Hagen dieser Lücke am Beispiel der informellen Malerei. Gleich mehr dazu. Als Altkanzlerin Angela Merkel die viel zitierte Parole eines »Wir schaffen das« ausrief, auch die findet gleich noch bei uns Erwähnung, wollte sie vorhandene poröse Stellen mit Ermutigungen kitten. Ein Berliner Literaturforum rückt das Brüchige nun in das Rampenlicht in Form von neu entstandenen Texten. Und das Festival Tanz im August ist zu Ende gegangen. Hören Sie gegen Ende dieser Sendung eine Bilanz. 10 Jahre ist es jetzt her, dass Altbundeskanzlerin Angela Merkel aus der Parole eines »Wir schaffen das« einen historischen Satz prägte. Kurze Zeit nach ihrer Ermutigung, die Geflüchteten in Deutschland willkommen zu heißen, tat sich ein Netzwerk von Kulturschaffenden zu einer Initiative zusammen, die sich in Anlehnung an das Merkel-Motto »Wir machen das« nennt. Und im Gegensatz zum »Wir schaffen das« hat das »Wir machen das« dort weiterhin Bestand. Gemeinsam setzt sich der Verein bis heute mit Kulturprojekten für eine pluralistische Gesellschaft ein. Eines der geförderten Projekte ist »Weiterschreiben«. Eine Plattform für Literatur, mittlerweile auch für Musik und bildende Kunst, die Kulturschaffenden aus Kriegs- und Krisengebieten ermöglicht, in Deutschland weiterhin künstlerisch tätig zu sein. Ich habe vor der Sendung mit der künstlerischen Leiterin Annika Reich gesprochen und habe sie zunächst gefragt, wie es ihrer Initiative gelungen ist, den Aufbruchsgedanken von 2015, auch 10 Jahre nach der Gründung, lebendig zu halten.
Also da gibt es für mich 2 Ebenen in der Antwort. Zum einen mal die Ebene, die bei uns in unserer Organisation, in dem Programm Weiterschreiben, da haben wir es zum Glück geschafft, uns diesen Aufbruch und auch einen Zweckoptimismus zu erhalten. Also wir brechen ständig weiter auf und glauben weiter daran, dass es möglich ist, unsere Welt zu teilen mit den Menschen, die hierher geflüchtet sind. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir eben kein Hilfsprojekt sind, sondern ein Projekt des Zusammenarbeitens auf Augenhöhe. Und da ist man weniger leicht enttäuscht. Ich glaube, die Willkommenskultur, die vor allen Dingen, die vor 10 Jahren entstanden ist, hat sehr viel auf Hilfe gebaut. Und wenn man auf Hilfe baut, dann ist das Wir immer so eines von Helfenden und Hilfeempfangenden. Und ich glaube, das ist leichter anfällig für Enttäuschungen. Das ist jetzt die Ebene der Organisation. Auf der politischen Ebene sieht es natürlich ganz anders aus, 10 Jahre nach dem Satz von Angela Merkel, da sind die Zustände ziemlich katastrophal.
Das heißt, Sie erleben auch, dass sich politisch in der Gesellschaft etwas verändert hat und dieser Aufbruchgedanke nicht mehr einfach so geteilt wird mit einem großen Konsens?
Also vor allen Dingen erlebe ich eine andere Politik. Also man muss ja auch sagen, dass wir anfangs auch begeistert waren von diesem »Wir schaffen das«. Diktum von Angela Merkel, obwohl wir da von Anfang an auch in der Gründung unseres Vereins, den wir dann ganz bewusst in Anlehnung und Abgrenzung dazu »Wir machen das« genannt haben, waren wir trotzdem von dieser Ermunterung zu solidarischer Verantwortung, die wir da rausgelesen haben, begeistert und mussten dann aber auch sehen, dass auch schon Angela Merkel ganz andere, zum Teil wirklich andere Politik gemacht hat mit ständigen Verschärfungen der Asylgesetzgebung, was dann eben nicht mehr ganz zu verstehen war oder nicht mehr ganz so in Linie war mit dem, was sie da anfangs gesagt hat. Naja, und mit der neuen Regierung und dem Erstarken der AfD, aber auch mit der Politik, die wir jetzt gerade in der Regierung sehen, geht es wirklich bergab. Also Tiefpunkt war natürlich, dass Herr Dobrindt jetzt zum Beispiel die Aufnahmezusagen von den Menschen in Afghanistan zurückgenommen hat. Jetzt hat das ja doch wieder in einer Wolte rückwärts gesagt, er nimmt die doch wieder auf. Aber dass sowas überhaupt möglich ist, das sind Gerichtsbeschlüsse, das ist legal bindend und ein Innenminister setzt sich darüber hinweg. Das ist schon ein Tiefpunkt, würde ich sagen.
Kann man Ihre Entwicklung innerhalb der 8 Jahre, die Sie nun existieren, vielleicht so beschreiben, das Motto Weiterschreiben war am Anfang ja was Mutzusprechendes, das sich an die Exilautorinnen und Autoren gerichtet hat. Und verstehen Sie das Weiterschreiben mittlerweile jetzt als ein gemeinschaftliches Schreiben gegen den gesellschaftlichen Gegenwind, den Sie auch spüren?
Es war von Anfang an eine Ermutigung in diesem zeitlichen Sinne. Also wir wollten die Autorin, die hierher kommen, wirklich in dem ansprechen, was Kontinuität für sie sein kann, also Schreibende zu sein und nicht so sehr in diesem Mangel oder Bruch, den eben so eine Flucht nach sich zieht. Also insofern, das bleibt, die Ermutigung bleibt. Wir haben es aber von Anfang an auch als räumliche Metapher gesehen, also weiterschreiben, den deutschen Literaturbetrieb erweitern durch diese Perspektive. Und auch das ist nötiger denn je, denn ich glaube, es kann nur gemeinsam funktionieren. Und das gilt für Weiterschreiben genauso wie für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Dieses Wir kann nur ein gemeinsames sein. Man muss einen gemeinsamen Handlungszusammenhang herstellen, um darüber Zugehörigkeiten zu schaffen. Und wir spielen das einmal in einem Literaturprojekt durch, dass das geht. Und ich finde, ein Literaturprojekt, was so stark auf Sprache basiert ist und wir arbeiten nur mit Menschen zusammen, die des Deutschen anfangs oder bis heute nicht mächtig sind. Und es funktioniert trotzdem, die Welt zu teilen. Insofern, glaube ich, ist es weiterhin eine Ermutigung. Es geht.
Gemeinsam ist ja wahrscheinlich allen Autorinnen und Autoren bei Ihnen, dass man Texte liest, die immer, die wir, das deutsche Publikum, doch immer durch die Brille des Exils lesen. Also handelt sich es dabei immer sofort um politische Literatur? Und welche Erfahrungen machen die Autorinnen und Autoren? Wollen sie so verstanden werden?
Nein, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Das wollen die meisten AutorInnen nicht. Also die möchten auch nicht als ExilautorInnen benannt werden. Die wählen auch sehr oft ganz bewusst Themen, die eben nicht das Exil betreffen und die auch oft nicht einmal das Erlebte in ihren Herkunftsländern betrifft. Zum einen ist das Schreiben eben so eine Art Schutzraum, der jenseits dessen, was sie auch an Traumatischem erlebt haben, ist das der Grund, warum sie darüber nicht schreiben. Aber zum anderen eben auch, weil sie nicht darauf reduziert werden wollen, dass sie jetzt Exilautorinnen sind, sondern es sind ja alles SchriftstellerInnen, mit denen wir arbeiten, die ein Werk vorzuweisen haben und die in ihren Ländern schon bekannt waren und die jetzt nicht darauf reduziert werden wollen, dass sie fliehen mussten. Und sie möchten auch nicht als Nachrichtenagenturen benutzt werden, was leider allzu häufig passiert, vor allen Dingen in den Gesprächen mit diesen AutorInnen. Viele der AutorInnen möchten einfach zu ihrer Poetologie befragt werden, zu ihren Themen, zu ihrer Sprache und nicht zu ihrer politischen Situation, weil es oft sehr schmerzhaft ist und weil es da so eine auch schmerzhafte und wirklich reduzierende Übereinanderschneidung von der politischen und der künstlerischen Identität gibt.
Das heißt, Sie schaffen auf literarischer Ebene einen Schulterschluss, eine Vernetzung, die es auf der großen politischen Bühne nicht gibt. Könnte die da von Ihnen lernen, von Ihrem Mikrokosmos, sage ich mal?
Ja, also manchmal, wenn die politische Lage so haarsträubend ist wie im Moment, dann kriege ich immer so eine Sinnkrise und denke so, oh, das ist so was Kleines, so was Spezifisches, so ein Literaturprogramm. Aber dann sehe ich wieder, also ich meine, so klein ist es auch wieder nicht. Wir arbeiten jetzt schon mit 150 geflüchteten Künstlerinnen, also nicht nur Autorinnen, sondern auch bildenden Künstlern, Musikerinnen und so weiter zusammen. Aber dann denke ich wieder, nein, wir zeigen wirklich einmal, genau wie Sie es gerade gesagt haben, wir zeigen einmal exemplarisch, wie ein solches Zusammenarbeiten, ein Teilen, ein Räume öffnen funktionieren kann. Wir zeigen das am Beispiel der Literatur und ja, es wäre schön, wenn es viele Menschen geben würde, die sich daraus etwas ableiten möchten. Im Moment sieht es so aus an vielerlei Stelle, vor allen Dingen in der Politik, dass es eher in die andere Richtung geht.
In welche Richtung geht es bei Ihnen? Sie sind ja im Laufe der Jahre wirklich größer geworden, Sie haben es gerade gesagt, und gewachsen. Sie haben mittlerweile einen Podcast, einen Schwesterverein in der Schweiz, auch transnationale Projekte. Werden Sie also weiter wachsen? Sind ausreichend finanzielle Mittel auch vorhanden dafür?
Also die öffentlichen Mittel sind fast ganz versiegt. Also da geht es uns wie ganz vielen anderen Kulturprojekten. Wir waren bis vor 2 Jahren zu 90% öffentlich gefördert, sind es jetzt fast gar nicht mehr. Es ist uns aber zum Glück gelungen, einen Weiterschreiben-Freundeskreis aufzubauen und private Stiftungen wie die Crespo Foundation zu finden, die uns unterstützen. Und wir mussten auch so unkonventionellere Formate finden. Also wir haben zum Beispiel eine Weiterschreiben-Kunstedition. Katharina Grosse und Rosemarie Trockel haben sich da für uns eingesetzt und uns Editionen geschenkt, die wir dann irgendwie an Spenderinnen weitergeben könnten. Und wir wachsen auch weiter. Also wir gehen auch hier weiter optimistisch nach vorne, obwohl die öffentliche Förderlage dem eigentlich entgegensteht. Aber irgendwie bekommen wir es eben doch hin, zum Glück.
Die künstlerische Leiterin der Plattform Weiterschreiben, Annika Reich, über Möglichkeiten der kulturellen, interkulturellen Vernetzung. Wenig vernetzt waren auch Frauen in der Kunstgeschichte. Zumindest wurden Malerinnen lange Zeit daran gehindert, in den Kanon der Kunstgeschichte aufgenommen zu werden. Allerdings gab es in den vergangenen Jahren viele Ausstellungen und auch Publikationen, die lange Zeit übersehene Malerinnen endlich zu mehr Sichtbarkeit verholfen haben. Eine Ausstellung in Hagen macht nun darauf aufmerksam, dass auch die informelle Malerei, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, sich bisher lediglich auf männliche Vertreter bezieht. Karl Otto Goetz, Willy Baumeister, Ernst Wilhelm Ney, Pierre Soulages, Emil Schumacher. Dabei verstand sich diese Kunstrichtung als eine antihierarchische, antiakademische. Aber natürlich gab es auch Frauen. Eine von ihnen hat Anja Reinhardt im Emil Schumacher Museum in Hagen getroffen. Dort ist gerade die Ausstellung Informell, man beachte das Wortspiel dabei, zu sehen.
Roswitha Lüder ist eine kleine, zarte Frau, die nicht gerne redet, auch nicht bei der Präsentation ihrer Bilder. Das sollen ihre Werke selbst übernehmen. 90 Jahre ist die Künstlerin alt und einige ihrer Arbeiten sind hier zum allerersten Mal überhaupt zu sehen. Ein großformatiges Werk dagegen kennen die Hagener ganz gut, erzählt Museumsdirektor Ruven Lotz vor einem Triptychon aus den 1960er Jahren.
Es ist ein Kunstwerk, das in Auftrag gegeben worden ist zur Ausstattung des Trauzimmers im Hagener Rathaus. Und dann gab es mindestens einen Hagener Ratsherren, der sich gegen dieses Bild aussprach. Und der hat versucht, ein bisschen Skandal zu machen und gesagt, die jungen Brautpaare kommen hier vor diesem Bild auf dumme Gedanken.
Und gerade Brautpaare sollten ja keinesfalls auf dumme Gedanken kommen. Aber was ist eigentlich zu sehen auf den beiden großformatigen rechts und links und dem mittleren, deutlich kleineren Ölgemälde? Schwarze, weiße und orangene Farbflächen, ebenso kleine rote, die fast wie Blitze von einem Bildteil in den anderen hinübergehen. Durch die energische Pinselführung und die Betonung der Diagonalen hat das Triptychon eine starke, sogartige Dynamik, wie übrigens fast alle Werke von Roswitha Lüder. Das entspricht vermutlich auch heute noch der Energie vieler Hochzeitspaare. Aber 1965 steckte Hagen wohl noch in patriarchalischem Denken fest.
Hier ist vielleicht einfach jemand gewesen, der keine Argumente hatte, aber gegen abstrakte Kunst, vielleicht auch gegen abstrakte Kunst von einer Frau, opponieren wollte und sich dann hat einfallen lassen, ach ja, das ist sexuell. Und man kann aber auch feststellen, so erzählt es Frau Lüder, dass die Zeitgenossen auch schon drüber gelacht haben. Und so ist das Bild sehr kurze Zeit später wieder installiert worden.
Der Backlash für die Frauen nach 1945, auch in der Kunst, war gigantisch. Von der neuen Frau der Zwischenkriegszeit war nicht mehr viel übrig. Sexuelle Selbstbestimmung und Emanzipation versanken im Muff der Nachkriegszeit. Die Ausstellung in Hagen macht deutlich, dass die hier ausgestellten Künstlerinnen selbst von ihren eigenen Ehemännern, die oft Künstler oder Journalisten waren, schlicht unterschlagen wurden. Und das in einer Kunstrichtung, die sich explizit antihierarchisch verstand.
Ja, vielleicht gab es eben doch eine Hierarchisierung. Die Männer haben ganz klar für sich entschieden, wir sind wichtiger. Und das waren ja nicht nur die KünstlerInnen selbst, sondern auch die KuratorInnen und die Verantwortlichen in den Museen. Und man kann durchaus gerade in den 50ern sagen, es gab ja bereits weibliche MuseumsdirektorInnen. Aber offensichtlich haben auch die entschieden, dass die KünstlerInnen vielleicht nicht so wichtig sind wie die männlichen Kollegen.
Die Anerkennung für die Frauen des Informell kommt also spät. Roswitha Lüder ist die Freude bei der Präsentation anzusehen. Auch die ungarisch-französische Künstlerin Judith Reigl wird zunehmend prominenter wahrgenommen, wie zuletzt in einer großen Ausstellung in Berlin. In ihren Arbeiten dominiert die Farbe Schwarz und ebenfalls der kraftvolle Pinselstrich, der sich an der Kunst der japanischen Kalligraphie orientiert. Wunderbar filigran und von rätselhafter Farbigkeit sind die Arbeiten von Cho Chun-Cheng. Bei Natalia Dumitrescu herrscht Ordnung im Chaos aus langen, dicht aneinanderliegenden Strichen und kleinsten strahlenden Farbflächen.
Ja, das Informell ist durch diese sehr individualisierten Personalstile ausgezeichnet. Und es geht ja gar nicht darum, das als Wettbewerb zu sehen, aber es geht doch darum zu sehen, wo sie vergleichbar gearbeitet haben mit allen anderen Vertretern dieser Strömung.
Auch die Fluxuskünstlerin Mary Bauermeister hat ihre Anfänge im Informell. Ebenso Maria Lasnik, deren nicht figurative Bilder ungeheuer frisch wirken. Das Malen als Prozess, Emotion statt Narration, das prägt das Informell. Der Beitrag von Künstlerinnen wurde kunsthistorisch bislang viel zu wenig beachtet. Der Satz ist schon fast eine Floskel, weil er in den letzten Jahren, allerdings zu Recht, immer wieder fällt. Die Kunst, die das Emil Schumacher Museum in seiner Informell-Ausstellung zeigt, ist für sich schon einen Besuch wert. Aber sie erzählt auch eine gesellschaftliche Wahrheit, dass nach den Jahren der Emanzipation zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Männer, bis auf wenige Ausnahmen, auch in der Kunst unter sich sein wollten.
Und manche sind das sogar noch heute. Anja Reinhardt sah die Ausstellung Informell, Künstlerin der 1950er und 60er Jahre in einer Ausstellung in Hagen. Floskeln und Gemeinplätze haben den Vorteil, dass sie Gewissheiten versprechen, auch dort, wo kaum noch welche zu vermuten sind, wo Lücken klaffen, Poröses auf Zerfall hindeuten könnte. Das Literaturforum im Brechthaus in Berlin hat 20 Autorinnen und Autoren gebeten, sich literarisch mit dem Thema der Porosität auseinanderzusetzen, und zwar in Form von Kurzgeschichten. Denn denen wohnt ja an sich das Unfertige, das Lückenhafte, also auch das Poröse inne. Von Montag bis gestern Abend wurde dazu gelesen und Cornelius Wüllenkemper hat zugehört.
Als porös empfindet die russischstämmige Autorin Slata Roschall insbesondere die hiesige Literaturszene. In ihrem Text über das Verhältnis von Feigheit und Wut verhandelt sie die prekären Arbeitsbedingungen als freie Autorin.
Erweise dich deiner würdig, das wird meine neue Devise, das merken Verlage, denn wenn man seinen Preis nicht kennt, wird er von anderen runterverhandelt. Und wenn Literatur auf irgendeine Weise frei sein soll, muss sie es umso mehr gegenüber ihrem Betrieb, der wiederholt die großen sozialen Strukturen, die Frage, welche Arbeit wie viel wert ist und wer darüber bestimmt.
Slata Roschall zählt zu den meistbeachteten Autorinnen ihrer Generation. Dennoch betonte sie im anschließenden Gespräch, wie die Prekarität ihres Berufs das Grundgefühl der Unsicherheit und eine porös instabile Selbstwahrnehmung befördert. Roman Ehrlich, zuletzt für seinen Roman Videotime für den Wilhelm Raabe Literaturpreis nominiert, untersuchte die Porosität als konkretes Phänomen einer Lebenswelt, die aus den Fugen geraten ist.
Diese Verrücktheit der öffentlichen Interaktion. Die wilde, zum Teil auch wütende Verirrtheit der Menschen in der Gegenwart. Was ist mit euren Kompassen passiert? Schlagzeilen am Tag des Kongresses zur porösen Gegenwart. Akutes Manierenversagen. 394.000 Deutsche warten aktuell auf Spendermanieren.
Roman Ehrlich begeisterte im vollbesetzten Berliner Brechthaus mit seinem geradezu provozierend stoisch vorgetragenen Text zwischen verstörender Alltagsbeobachtung, Tagtraum, literarischen Referenzen und spontanen Gedankensplittern.
Wenn es einen Rhythmus in diesem Text gibt, dann ist es so der des so Verhaspelns und Stehenbleibens und sich Wunderns und nochmal länger hingucken und dann so total verwirrt in die andere Richtung weitergehen.
Verwirrung, Überforderung, der eigene Körper, aber auch die Wut und der Wille zur Manifestierung des eigenen Standpunkts prägten viele der Texte bei diesem langen Festival für kurze Texte. Wie ein fiebriges, intimes Selbstgespräch las Olivia Wenzel aus Briefen an ein fiktives Gegenüber. 2024 war sie für den Bachmann-Preis nominiert. Die Briefe handelten von der Wut angesichts verstörender Kriegsbilder und Schlagzeilen und von der Haut als Speichermedium, als lebendiges Archiv der eigenen Lebenserfahrung. Der transgeschlechtliche Autor, Blogger und Aktivist Linus Giese wiederum beschrieb, wie er die Formbarkeit der eigenen Identität beim Töpfern entdeckte. Der Deutsch-Syrer Imad al-Suliman verhandelte in den Briefen an meinen Körper seinen Leib als Dokument seiner Identität. Er sei den Blicken und Urteilen seiner Umwelt ausgesetzt, die zwar viel von Diversität spricht, aber offen lässt, was sie damit genau meint. Giovanna Reisinger, Kolumnistin und Autorin, überzeugte mit ihrer Story über die Gattin eines Managers.
Sie hatte keine Lust mehr auf dieses Leben. Sie stand doch hier, lebend, bereit und wartend. Die Frau wurde verschluckt. Sie stand da, mittendrin in ihrer 300 Quadratmeter Wohnung, wütend, So wütend, dass es sie wortwörtlich zerriss. In messerscharfe, spitze, hochgradig gefährliche Einzelteile. Und aus den Einzelteilen formte sich eine unsinnige, modern und teuer anmutende Skulptur, die nun auf dem Boden am Fenster steht.
In Umkehrung des Pygmalion-Mythos, in dem Aphrodite die Skulptur eines Bildhauers zum Leben erweckt, führte Reisinger in ihrer surrealistisch-humorvollen Geschichte die patriarchalen Mechanismen der Gegenwart vor. Der Österreicher Thomas Köck untersuchte in seiner literarisch-musikalischen Performance mit dem sperrigen Titel »In Your Face« frühherbstlich-neonationalistischer Depressionszusammenhang faschistoide Tendenzen der Gegenwart.
Andauernd denkt sich der Chor, er handelt im Sinne der Zukunft oder die Zukunft handelt zumindest im Sinne des Chors oder es gibt eine Abmachung, zumindest irgendwie zwischen Zukunft, Berührung, Liebe und dem Chor nur. Am Ende steht der Chor dann doch wieder da zwischen Leichen, Bergen, denkt über die Liebe und den Faschismus nach und stellt fest, dass er doch wieder nichts gelernt hat.
Am Ende fand die Autorin und Dramaturgin Duygu Agal in einem sehr persönlichen Text einen Weg, dem Unbill der Gegenwart zu begegnen, nämlich mit der Besinnung auf Liebe und Freundschaften im eigenen Leben. So fand dieses vielfältige und über weite Strecken literarisch ambitionierte Festival über die poröse Gegenwart, voller Spaltung, Brüche und Unsicherheit, ein geradezu versöhnliches Ende.
Cornelius Wüllenkemper berichtete über poröse Texte auf dem Short Story Long Festival in Berlin. Ebenfalls in Berlin fand 2,5 Wochen lang und das schon zum 37. Mal das Festival Tanz statt, mit Produktionen über die ganze Stadt verteilt. Über die Eröffnungstage haben wir in Kultur heute schon berichtet. Gestern Abend gab es dort noch eine große Deutschlandpremiere. Die Choreografin Licha Lewis, Amerikanerin mit karibischen Wurzeln, hat dort die Tanzproduktion Something Folk inszeniert und bringt sie erstmals gemeinsam mit der schwedischen Kompanie Kullberg auf die Bühne. Elisabeth Nehring hat es gesehen und wirft dabei einen Blick zurück auf das diesjährige Festivalprogramm.
Eine utopische Vorstellung von Zugehörigkeit jenseits nationaler Grenzen will Licha Lewis in ihrer Tanzproduktion Something Folk entwerfen. Das klingt gut, allerdings sieht diese Utopie auf den ersten Blick eher wie eine artifizielle Dystopie aus. Die Bühne wird von fahlem Arbeitslicht beleuchtet, der Boden ist mit knallblauem Teppich ausgelegt, ein Baumstumpf in derselben Farbe hält seine kahlen Äste in die Luft und eine Astkonstruktion hängt verloren unter der Decke. Ein trostloses Setting, in dem die TänzerInnen am Rande schlaff auf ihren Stühlen hängen und sich ostentativ langweilen. Die drei, die in der Mitte sitzen oder liegen, scheinen kaum Kontrolle über ihre Körper zu haben. Arme baumeln spannungslos hin und her, ein Rumpf knickt ab, jemand geht mit lautem Gepolter zu Boden. Die Körper sind kraftlos, die Münder leicht geöffnet, Augen stieren vor sich hin, Bewegungen wiederholen sich gleichförmig. Dazu werden spitze Schreie oder langgezogene Töne ausgestoßen. Gekleidet ist diese Gruppe, in der erst einmal jeder und jede für sich ist, in sand- und erdfarbene Kostüme. Abgerissene, ausgeleierte, zerlöcherte Hemden und Hosen, was den Eindruck von Vernachlässigung und Monotonie noch verstärkt. Choreografin Licha Lewis hat sich von dem Film »It's hard to be a god« inspirieren lassen. Ein 3-stündiges Monumentalwerk des russischen Regisseurs Alexei Germans, erschienen 2013. Darin bereisen Forscher einen fremden Planeten, auf dem sich eine mittelalterliche Gesellschaft gegenseitig die Köpfe einschlägt. Die Schwarz-Weiß-Bilder mit ihren expressionistischen, groben Figuren, eindrücklichen Charakteren und drastischen Szenen brennen sich in die Erinnerung ein. Wer vor der Vorstellung von Something Folk einmal in diesen Film reingeschaut hat, versteht, wo Lewis' Ideen der konsequenten Übertreibungen und Überzeichnungen, das ganze Kieksen, Schlenkern und Schütteln ihren ästhetischen Ursprung haben. Wie die Choreografin dann die Gruppe im Laufe der Performance zusammenführt, sich gemeinsam einschwingen lässt, ist zwar erwartbar, aber auch kunstvoll. In einer wilden Feier mixen die TänzerInnen Versatzstücke aus Volks- und höfischen, Ritual- und Trance-Tänzen, lassen die Energie an- und abschwellen, stampfen im selben Rhythmus, als ob sie auf eine scheinbar archaische Weise miteinander kommunizieren würden. Aber auch diese Gemeinsamkeit verliert sich wieder. Das Stück endet pessimistisch, ohne Aussicht auf eine positive Veränderung von Gesellschaft. Something Folk ist definitiv eine Herausforderung für das Publikum. So unbequem und eindringlich, wie man es zuletzt und vor vielen Jahren von einer Choreografin wie der Amerikanerin Meg Stewart kannte. Dass gerade die schwierigen, oft widersprüchlichen Eindrücke zu den interessantesten Debatten führen, ließ sich nicht nur gestern, sondern an mehreren Abenden des Festivals erleben. Zum Beispiel bei der brasilianischen Choreografin Lia Rodrigues, die mit Bodra ein Stück über Grenzen, Übergänge und Zwischenräume zeigte. Und dabei so vielschichtige und vieldeutige Bilder zwischen altägyptischer Kunst, orientalistischer und mittelalterlicher Malerei, christlicher Mystik und brasilianischen Favelas produzierte, dass es danach ungefähr so viele Interpretationen wie ZuschauerInnen gab. Und so sind es nicht die angekündigten großen tektonischen Verschiebungen, die das diesjährige Tanz im August-Festival interessant gemacht haben, sondern im Gegenteil die Vielzahl der einzelnen, sehr unterschiedlichen Ästhetiken, Fantasien und Kontexte, aus denen sie entstehen. Wenn der zeitgenössische Tanz mit seinen Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen eines allen anderen Bereichen voraus hat, dann ist es genau jener feine, sorgfältige Blick aufs Detail, der erst zu einem wirklichen Verständnis führt.
Eine Bilanz von Tanz im August von Elisabeth Nehring. In seinem autobiografischen Dokumentarfilm aus diesem Frühjahr nennt er sich Klimperclown oder in einer Selbstauskunft auch singende Herrentorte. Michael Köhlers Kulturmeldungen beginnen mit Helge Schneider.
Ja, der Blödelbarde, Bühnenclown, talentierte Multiinstrumentalist, der Dadaist aus dem Ruhrgebiet, Komiker und coole Quatschmacher mit Rhythmus und großer Improvisationskunst, der wird nämlich heute 70 Jahre alt.
Ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen und ich erinnere mich als Kind, wir hatten ja nie einen blauen Himmel. Das war ja immer alles so bräunlich-grau. Überall war Ruß und wenn die Wäsche aufgehängt wurde, war da immer schnell ein Grauschleier drauf und so weiter. Und da habe ich gedacht, irgendwann, nee, das muss ich mir schön bunt machen.
Das ist, glaube ich, die Feder meines Tuns. Immer cool bleiben. Das heißt, sich nicht aufregen.
Er ist Buchautor, Schauspieler, Musiker, Sänger, Filmemacher, Maler, Sprachartist und für seine skurril wortkarge Komik bekannt und beliebt. Und wenn er zur Orgel greift und seine schrägen Texte oder Satzfetzen singt, dann wird so manch großes Problem kleiner und die Welt bunter und cooler. Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig, der Schelmenroman von 1923 aus der Feder von Jaroslav Hašek, zählen neben Franz Kafkas Werken sicherlich zu den bekanntesten Werken der tschechischen Literatur. Originale Handschriften davon wurden nun in Prag aufgefunden. Sie wurden im Nachlass von Hašeks Verleger Adolf Sinek gefunden. Dort waren die Handschriften fast 90 Jahre lang unbemerkt geblieben. Der antimilitaristische Roman, er wurde ja vielfach für Bühne und Film inszeniert. In der literarischen Welt war er ein Späteinsteiger. Bekannt wurde Luis Fernando Verissimo mit seinen Chronicas. Das sind journalistische Notizen und Zeitungskommentare des brasilianischen Autors.
Ich habe erst spät zu schreiben begonnen, nicht nur als Romancier, sondern auch als Journalist. Ich wollte nie Schriftsteller werden, vielleicht deshalb, weil ich Sohn eines berühmten Autors bin. So habe ich 30 Jahre lang alles Mögliche gemacht, bis ich schließlich anfing, als Journalist zu arbeiten und so das Schreiben entdeckte.
Der 1936 geborene brasilianische Schriftsteller und Kolumnist Luis Fernando Verissimo ist im Alter von 88 Jahren in Brasilien gestorben. Bekannt für seinen Humor hat er in seinen Texten meist die brasilianische Gesellschaft aufs Korn genommen. Insbesondere als Kriminalschriftsteller hat er sich aber einen Namen gemacht. Der Jazzfreund spielte selber auch Saxophon. Auf Deutsch ist kaum etwas erschienen. 1990 etwa, da gab es »Du hörst mir ja doch nie zu« 101 Erzählungen über Liebe und andere Missverständnisse. Und rasch noch der Hinweis, wer heute Abend nichts vorhat, die Berliner Museen sind auf. Bis morgen früh können Kunstinteressierte wieder durch sie streifen. Es ist nämlich die lange Nacht der Museen und daran beteiligen sich 75 Häuser.
die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Die Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, berichten unter anderem über das informelle Treffen der EU-Außenminister und über die anstehende Reise des russischen Präsidenten Putin nach China. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.